Ich habe heute ein Thema, das, glaube ich, uns alle auch etwas angeht. Wir sind alle, glaube ich, Weltmeister in Jammern. Und das Thema ist 7 Situationen des Murrens. Wir lesen in der Bibel oft, dass das Volk Gottes murrte, sich auflehnte, unzufrieden war, schimpfte, beleidigt war. Vielleicht du auch. Und ich möchte einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ab Vers 1 bis 12. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Und jetzt geht ein wichtiger Vers, um den kreist das Thema. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Paulus nimmt hier Bezug in einer seiner ersten Briefe. Der erste Korintherbrief ist mit der erste Brief, den Paulus verfasst hat. Und Paulus war als Jude und als Gelehrter unter Gamaliel natürlich sehr, sehr gut geschult im Alten Testament. Der kannte die Tora. Und er hatte den besten Lehrer. Ich kann mir vorstellen, der hat stundenlang diese Schriften studiert. Und er kannte sich auch gut im 4. Buch Mose aus. Und dieses Buch ging es nämlich. In diesem 4. Buch Mose ist beschrieben, wie das Volk Israel in der Wüste ist und sich auf den Weg macht nach Kanaan, wo sie hinwollten. In dieses gelobte Land. Und das 4. Buch Mose wurde ungefähr 1444 bis 1405 vor Christus durch Mose geschrieben. Also schon eine längere Zeit her. Auch schon zur Zeit von Paulus war das alte Schrift, aber immer aktuell. Das religiöse Umfeld damals, durch das ständige Abweichen des Volkes vom Herrn, erfolgte immer wieder Gericht. Das lesen wir dort. Immer wieder muss Gott richten. Warum? Weil das Volk nicht hört. Aber es ging auch um Gnade. Die neue Generation, die in der Wüste geboren wurde, verhielt sich nicht anders. Das lesen wir zum Beispiel in 4. Mose 32, 14 oder Josua Kapitel 5, Vers 5. Das ist interessant, das vererbt sich immer. Ne? Murren vererbt sich irgendwo. Ne? Jede Generation murrt. Im Himmel, da werden wir dann befreit davon sein. Aber lass uns hier schon anfangen, mit Gottes Hilfe daran zu arbeiten, dass wir aufhören, immer zu murren. Was ist eigentlich der Zweck des 4. Buch Mose, wenn man das liest? Mit diesem Buch will Mose an Gottes Langmut für sein auserwähltes Volk erinnern und nachweisen, dass Gottes erlösende Gnade die Bestrafung für Sünde nicht ausschließt. Wandel und Dienst des Volkes Gottes, das geht es, darum geht es. Der Wandel und der Dienst. Und dass der liebe Gott, der liebende Gott, auch ein Gott ist, der Gericht hält. Das möchte man heute nicht mehr hören. Wir machen uns heute so einen zuckersüßen Gott, so ein Wellness, Christsein, alles cool und so. Nee, Christsein ist natürlich herrlich, die Ewigkeit wartet auf uns, aber es ist kein Spaziergang. Es ist ein Kampf und Christsein ist wirklich, jeden Tag neu muss man kämpfen. Und wenn euch jemand etwas anderes erzählt, dann lügt er, weil die Bibel das deutlich macht. Es geht um alles. Und Israel war ja lange in der Gefangenschaft dort in Ägypten. Und dann kam dieser grandiose Tag, wo Gott selbst den Mose beauftragt, unter seiner Führung das Volk rauszuführen. Und dann sind die herausgeführt worden unter gewaltigen Zeichen und Wundern. Unglaublich, was Gott da getan hat. Und kaum sind sie aus dieser Wüste, kaum sind sie aus dem Sklavenhaus aus Ägypten, das ist ein Bild auch für Satan und sein Reich, Ägypten im Alten Testament. So wie der Pharao das Volk Gottes geknechtet hat, die Menschen dort, so sind wir ohne den Herrn Jesus versklavt gewesen an der Finsternis. Das sagt Paulus ja auch hier. Die Augen aufzutun von der Finsternis zum Licht. Wir alle lebten einstmal unter der Herrschaft des Satans, bis Jesus kam. Und dann hat der Herr uns rausgeholt aus der Finsternis, hinein in sein Licht. Und so war das damals auch. Und dann müssen wir uns bewähren. Dann kommt die Wüste, dann kommt der Alltag, der stinkgraue Alltag. Und dann müssen wir mit diesem Herrn Jesus unser Leben lang, bis er uns heimholt, gehen. Und es gibt jeden Tag Kampf. Und es gibt jeden Tag Gegenwind. Und wenn das nicht so ist, dann musst du dich fragen, ob du noch auf dem Weg bist. Christsein ohne Anfechtung bedeutet, dass es gar kein Christ ist. Es gibt keinen Christen auf dieser Welt, der nicht angefochten wird. Wenn das nicht so in deinem Leben ist, bist du kein Christ. Und wenn du ständig das Gefühl hast, dass der Teufel dich schütteln will, dann ist gut. Dann bist du auf der richtigen Seite. Dann bist du auf der Seite des Herrn Jesus. Den Satan interessiert das nicht. Wenn du Mitläufer bist, dann lässt er dich in Ruhe. Aber wenn dein Herz für Jesus brennt und du andere Menschen zum Herrn Jesus führen willst, dann greift er dich an. Ist wie beim Sport. Hast du einen super Spieler, wie so ein Neymar, dann schickst du gleich drei Leute hin, möglichst eine Blutgrätsche. Der muss raus. Wenn der weg ist, dann gewinnen wir das Spiel. Und der Satan ist intelligent. Der holt sich die, die für Jesus brennen, weil er weiß, wenn ich die hinstrecke, dann kann ich das Reich Gottes ein bisschen zerstören. Und wenn du jemand bist, der mit Jesus unterwegs sein will, dann greift er dich an. Und das müssen wir den Menschen auch sagen. Und nicht irgendwelche Geschichten, komm zu Jesus und alles wird gut, du wirst nie mehr krank und du wirst nie mehr Probleme haben. Das ist alles dummes Zeug. Wir müssen den Leuten sagen, komm zu Jesus, der Weg lohnt sich, ist der einzig wahre Weg, aber es ist ein harter Weg. Und das ist ein Weg, der geht um alles, Leben und Tod. Und es ist kein Spaziergang. Und im 4. Mose 11, da steht etwas. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, in Murren erging. Da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zum Herrn. Da legte sich das Feuer und man gab diesen Ort den Namen Tabera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Sind in der Wüste, sind weg vom Pharao, weg von diesem knechtischen Leben. Und Wüste ist eben halt auch nicht so einfach, da zu leben. Ne? Aber es ist bestimmt angenehmer, als dort beim Pharao versklavt zu sein. Und sie murren über den Weg. Sind wir hier in der Wüste? Und das ist die erste Situation des Murrens. Das ist, Israel hatte geklagt über den Weg. Geschwister, wie oft beklagen wir uns, wie Gott uns führt? Und wir Menschen sind ständig undankbar. Wir beten für Sonne, dann kommt die Sonne, dann sagen wir, das ist aber heute heiß. Jetzt kriege ich wieder einen Sonnenbrand. Wirst du auch mal wieder regnen. Dann regnet das, dann schimpfen wir, weil der Garten, die Blumen alle kaputt gehen. Dann wollen wir Schnee haben, dann schneit es, dann ärgern wir uns, weil wir nicht so schnell mit dem Auto unterwegs sein können. Wir sind nie zufrieden. Und ich musste mir so denken, was muss das Herz Gottes alles sich anhören? Dass Gott überhaupt noch zuhört. Bei so viel Jammer. Wie sieht es in deinem Leben aus, lieber Bruder, liebe Schwester? Wir müssen alle unseren Weg gehen als Christen. Manchmal ist es leicht, manchmal ist es leicht. Aber oft ist es schwer. Bist du mit deinem jetzigen Weg auch am Murren? Herr, warum bin ich krank? Warum habe ich so einen hohen Zucker? Manchmal haben wir ja selber Schuld, ne? Wenn ein Diabetiker dann eben halt eine halbe Torte alleine isst, muss er sich nicht wundern, dass der Zuckerspiegel auf 800 ist. Viele Not machen wir uns selbst, weil wir leben, als gäbe es keinen Morgen. Und dann geben wir auch noch Gott die Schuld. Guck, jetzt bin ich auch noch an Zucker erkrankt. Ja, wenn du den ganzen Tag nur Süßigkeiten isst, 5 Kilo, dann musst du dich nicht wundern. Oder der Arzt hat uns schon vor 10 Jahren gesagt, passen Sie auf, bewegen Sie sich, machen Sie Sport, Ihr Herz ist nicht so gut. Dann kriegen wir einen Herzinfarkt, dann schimpfen wir auf Gott. Wie lässt das zu? Ja? Wir ernähren uns schlecht, wir machen nichts, wir tun alles und dann zum Schluss schicken wir Gott die Schuld in seine Schuhe. Bist du auch so, dass du momentan murrst und bist die ganze Zeit nicht zufrieden mit dem Weg, den du geschickt wirst? Ich weiß nicht, auf welchen Weg du momentan gehst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber stell dir die Frage, die letzte Woche, bist du dankbar? Bist du dankbar für deinen Weg? Oder siehst du nur jedes Problem und schimpfst für jedes Problem? Oder bist du dankbar? Und auch mal dankbar, in einer Krise zu sein. Wir wollen immer alle, wisst ihr, wir sind so Softie-Mentalität, ne? Wir möchten alle so unberührt durchs Leben, keine Verletzung. So ist das Leben nicht. Und schon gar nicht als Christ. Und Gott führt uns in Not. Und wir wollen die Not immer wegbeten. Ich sage euch etwas, wir beten manchmal gegen Gottes Willen. Das kann sein, dass Gott dich in Not führt und du betest die Not weg und Gott erhört dich nicht und du bist noch ärgerlich auf Gott und Gott sagt, nein, nein, du betest etwas gegen meinen Willen. Wir müssen auch dort vorsichtig sein. Nicht jede Not, die in unserem Leben kommt, ist der Teufel. Ja. Sondern manchmal ist es einfach, dass Gott uns verändern will durch Situation des Lebens. Und dann müssen wir nicht immer gleich losheulen und Gott für jede Kleinigkeit eine Schuld geben. Sondern wir müssen mal ruhig werden vor Gott und sagen, Herr, was willst du mir sagen? Du bist mein lieber Vater. Du musst mir nicht beweisen, dass du mich liebst. Du hast deinen Sohn gegeben. Also, die erste Situation des Murrens war bei Israel, sie waren nicht zufrieden, wie Gott sie geführt hat. Kann das sein, dass das momentan das Problem in deinem Leben ist? Dass du sagst, ach, ich bin hier auf so einem Weg, du, da möchte ich nicht sein. Ich möchte ein anderes Leben. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Glaubst du wirklich daran, dass Gott dein Leben in seiner Hand hält? Wenn du das wirklich glaubst, dann müsstest du eigentlich entspannter sein in deinem Leben, oder? Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und hier sitzen Leute, die können es bestätigen. Man ist Christ, man hat den Herrn Jesus lieb, man geht zum Arzt, bekommt eine Diagnose, oh, Sie haben eine böse Krankheit. Das ist nicht so einfach, damit umzugehen, aber so, das passiert eben halt. Was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Wir sterben. Und was ist dann? Ist der Himmel so grausam, dass wir da nicht hinwollen? Wir reden, der Himmel ist das Schönste, was es gibt. Man findet keine Worte so herrlich. Komischerweise, wenn es zum Sterben geht, höre ich das nicht. Wenn ich kein Christ werde und ich würde manchen Christen beobachten, wie er über den Tod denkt, würde ich sagen, da möchte ich ja nicht hin. Der Himmel muss ja fürchterlich sein. Der Himmel ist ja schlimmer als die Hölle. Die Christen reden immer, das Schönste kommt nicht. Das Paradies, das besingen sie in Liedern. Ich sehe doch nicht davon nichts. Leute, wir gehen auf die Ewigkeit zu. Paulus sagt, ich habe Sehnsucht, bei Christus zu sein. Ist der übergeschnappt? War der lebensmüde? Nein. Der hat geglaubt, was der Herr sagt. Und der Herr sagt, Vater, ich möchte, dass die bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Paulus wollte da sein. Paulus war ja zu Lebzeiten nicht beim Herrn Jesus. Jesus ist ihn später offenbart, auf dem Weg nach Damaskus. Aber er war ja nicht der Jünger. So ein Petrus, der hat ja mit dem Herrn gelebt und so. Ja, das ist die erste Station des Murren. Murren über den Weg. Das zweite, Murren über die Nahrung. Im 4. Mose 11, ab Vers 4, da steht, und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierden und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an den Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur dieses Manna sehen unsere Augen. Murren über die Nahrung. Ich komme nachher noch auch auf das Wort, da kann man auch noch ein Bild für das Wort, aber das mache ich jetzt nicht. Die zweite Station ist einfach das Tägliche, was Gott uns gibt. Was haben die gesagt? Vielen Dank, Herr, dass du uns in der Wüste ernährst. Nein, wir möchten was anderes essen. Wie oft muss Gott von uns als Christen Jammer sich anhören? Heute sind ganz viele Kinder in der Welt gestorben, weil sie nichts zu essen hatten. Jetzt, seitdem wir Gottesdienst haben, sind ein paar Menschen gestorben, weil sie nichts zu trinken und nichts zu essen hatten. Wisst ihr, und wir leben im Westen und wir erzählen, dass wir Christen sind und Christen sollten dankbar sein und wir beschweren uns. Wir kommen nach Hause, die Frau gibt sich Mühe zu kochen, das Essen schmeckt auch heute nicht so. Was hast du denn für ein Fleisch geholt? Das ist ja zäh wie Leder. Wir sind nur am Murren. Wir kaufen uns Brötchen, die waren auch mal besser, die werden auch immer kleiner. Wir kaufen Wurst und was weiß ich nicht alles und ständig meckern wir rum. Gott gibt uns mehr Kleidung, als wir tragen können, oder? Und ständig sind wir dann, gucken wir, Andrea, die Jacke möchte ich auch haben. Aber wenn ich diese Jacke hätte, die Ingrid hätte, dann wäre das Leben anders. Du hast doch eine Jacke, sei doch zufrieden mit der Jacke. Gott hat dir ein Auto geschenkt. Ich weiß nicht, was für ein Auto du fährst. Wenn du das finanziell dir leisten kannst, kauf dir doch Luxus, was du willst. Aber damit wirst du doch nicht das Leben jetzt irgendwie herrlicher machen. Ich habe nichts gegen schöne Autos, ich habe auch nichts gegen schönes Haus, ich habe auch nichts gegen schöne Klamotten. Aber ich weiß, dass eines Tages das alles von den Motten aufgefressen wird. Deswegen freue ich mich, dass ich es haben darf, aber da hänge ich mein Herz nicht dran. Und Gott gibt uns so viel, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wir beten doch gar nicht, Herr, gib uns was zu essen, oder? Jetzt sagen wir ganz ehrlich, das beten wir dann runter, dann quatschen wir das so runter, aber das ist doch gar nicht ernst gemeint. Wir brauchen das auch eigentlich kaum zu beten, oder? Wir wissen doch gar nicht das Gebet, Herr, gib uns das tägliche Brot, das beten wir doch gar nicht. Ich bin auch ehrlich, ich habe das auch nicht gebetet, weil ich das hab. Wir stehen morgens auf, es ist selbstverständlich, dass wir was zu essen haben. Also ich gehe morgens nicht auf meine Knie und sage, Herr Jesus, bitte schenk mir heute Brot und Trinken. Mache ich nicht. Ich kann nur sagen, Herr, ich habe eine Hülle und Fülle. Schenk du anderen Menschen was zu essen und zu trinken. Geschwister, wie sieht das in unserem Leben aus? Wisst ihr, was da steht? Das ist ein wichtiger Satz in Vers 4, in 4. Mose 11. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, geriet voller Begierden und auch die Söhne Israel. Das heißt, das hergelaufene Volk aus dem Land Ägypten haben sich auch Nicht-Juden, Nicht-Israeliten mit eingeschlichen. Das ist ein Bild für uns geistlich, dass wir, wenn wir das Volk Israel mit gläubigen Menschen sehen, sind die hergelaufenen Ungläubige. Und es gibt auch in der Gemeinde Jesu Leute, die sagen, sie sind Christen, sind es aber gar nicht, haben den Namen eines Christen, leben aber nicht mit Christus. Und das sind oft die Unruhe stiften. Wisst ihr, wer die meisten Klagen in der Gemeinde bringt? Die nichts tun. Aber die Jugendarbeit, die war früher viel besser. Und was machst du? Nee, ich mach das ja nicht, aber früher war das besser. Ja, was machst du denn für die Jugend? Ja, nee, ich habe gar keine Zeit. Nee, aber zum Lästern hast du Zeit, 24 Stunden. Leute, die sich nicht einbringen in der Männerarbeit. Ja, die Männerarbeit, die wird auch immer blöder. Das Thema kannst du auch vergessen. Die reden immer um das Gleiche da. Und bringst du dich da aktiv teil? Nö, da gehe ich schon lange nicht mehr hin. Ach so. Betest du denn dafür? Weiß ich nicht, ob er dann noch die Wahrheit sagen würde. Ich habe festgestellt, dass die mit Jesus gar nicht leben, das sind die am meisten klagen. Ich habe noch nie jemanden in der Gemeinde gesehen, der sein Herz an Jesus verloren hat und der mit ganzem Herzen dabei ist, dass der sich groß beklagt. Es sind immer die klagen, die immer nur so geistliche Klugscheißer, wisst ihr? Die wissen alles besser, machen nur nie was. Aber andere kritisieren, Weltmeister. Wir murren über die Nahrung, so wie da, die Hergelaufenen. Und das ist die Frage auch für unser Leben. Sind wir eigentlich zufrieden mit dem, was wir haben? Das Jahr 2018 ist jetzt knapp ein Monat alt, ein bisschen älter. So, was musste der Herr schon hören von uns? Wie stehen wir morgens auf? Schon mit Klagen? Ach, jetzt schneit das schon wieder. Fürchterlich. Ich weiß nicht, wie stehen wir auf? Sind wir noch dankbar? Und wenn du krank bist, geht das Leben auch weiter, oder? Wenn ich vielleicht Nervenprobleme habe und nicht mehr so gut greifen kann, dafür kann ich aber sehen. Dann danke ich den Herrn dafür. Und? Und wenn ich nicht mehr so gut Gitarre spielen kann, dann spiele ich Ziehharmonika. Geht die Welt auch nicht von unter. Uns geht's doch gut, oder? Wir sollten darüber nachdenken. Murren über die Nahrung. Kann das vielleicht sein, diese Hergelaufenen, das waren ja keine Israeliten. Das ist ein Bild für Menschen, die den Schein eines Christen abgeben, aber gar nicht sind. Wisst ihr, da gibt es noch etwas. in der Offenbarung 3, Vers 1. Das ist das Zeugnis Jesu über die Gemeinde in Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Da stellt Jesus sich vor und jetzt sagt er etwas. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Vielleicht sitzen hier welche, die sagen, ich bin Christ. Bist du wirklich Christ? Oder sagst du, du bist Christ, aber warum bist du Christ? Du, ich komme schon immer hier rein in die Gemeinde. Ich bin groß geworden mit Gottes Wort. Opa hat schon gepredigt, wunderbar. Und wie ist deine Beziehung zum Herrn Jesus? Ich habe nichts gegen Jesus, ich finde ihn cool. Der ist auch nett. Also Jesus ist doch gut, ist doch großartig, ist für meine Sünden gestorben. Okay? Und im Alltag? Bestimmt er dein Leben? Das ist doch die Frage. Wisst ihr, Christsein heißt doch, Jesus bestimmt mein Leben. Jesus ist mein Leben, oder? Und wisst ihr, dass das Problem in der Christenheit ist, dass wir leben ein Doppelleben. Wir sind alle schizophren. Wir leben ein Doppelleben. Sonntag sind wir heilig und Montag bis Samstag bestimmen wir unser Leben. Und Gott ist unser Notretter. Wir benutzen Gott doch oft wie so ein Automat. Ich brauche eine Cola oder ich brauche einen Snickers und dann drücke ich auf den Knopf und hol das raus. Und wehe, Gott greift mal in mein Leben anders ein, dann schimpfe ich schon gleich auf ihn. Das hat wenig mit Christsein zu tun. Christen sind Menschen, die kapiert haben, mein Leben hat nur ein Ziel, Jesus zu verherrlichen. Und das nicht nur am Sonntag, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag sollte das unser Ziel sein. Herr Jesus, ich möchte dich verherrlichen. Es geht nicht mehr um dich. Merkt ihr das, lieber Bruder, liebe Schwester? Es geht nicht mehr um dich. Es geht um ihn. Das Murren über die Nahrung. Und jetzt kommt noch etwas, worüber die gemurrt haben. 4. Mose Kapitel 13, die nächste Station. Ab Vers 31 bis 4. Mose 14, Vers 2. Ich lese uns das vor. Aber die Männer, die mit ihnen hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Da waren die Kundschafter, die wollten nach Kanaan. Gott hat gesagt, ihr nehmt das ein, ich gebe euch die Kraft. Und die haben dann nochmal welche hingeschickt und dann passiert es. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch lieber in der Wüste gestorben. Kennst du das? Gott führt dich einen Weg, jetzt kommen Probleme. Aber Gott hat gesagt, ich gebe dir das Land. Der hat gesagt, ich besiege diese Enakiter. Naja, Gott kann viel reden. Wenn du in deinem Leben als Christ unterwegs bist und es kommen Probleme und du siehst die Probleme mit deinen Augen, dann wirst du klagen, murren und verlieren. Wenn du aber als Christ unterwegs bist und du hältst dich an die Verheißung Gottes, dann werden deine Probleme klein, und du wirst sie mit Gott überwinden. Und wisst ihr, was unser Problem ist? Wir leben manchmal in unserem Alltag, als wenn Jesus tot ist. Wir sind plötzlich verzweifelt, sehen nichts mehr, schimpfen nur noch auf alles, was da um uns rum passiert. Mein Leben ist so schwer. Was ist denn so schwer in deinem Leben? Ja, was denn? Was ist denn dein Problem? Wisst ihr, was ist denn überhaupt unser Problem? Dir stelle ich mir die ganze Zeit die Frage. Was haben wir denn für Probleme? Sobald irgendwann mal das Geschäft nicht so läuft, oder im Berufsleben. Ja, die Erhöhung hat nicht stattgefunden. Die Gewerkschaft hat es nicht geschafft. Ich habe mich schon so gefreut auf die 100 Euro. Und jetzt ist alles wieder nicht da oder keine Ahnung was. Das ist dein Problem? Sterbst du jetzt wegen dieser Sache? Was ist denn da los? Versteht ihr? Die Riesen in unserem Leben, die sind da, damit Gott verherrlicht wird. Merkt ihr das mal? Wenn Gott in dein Leben Riesen hineinstellt, in Form von Krankheit, Schwierigkeiten, Nöte und was weiß ich. Dann macht er das nicht, weil er dich nicht mag, sondern er will durch dich anderen Menschen zeigen, wie man Probleme überwindet. Und wenn er dir das zumutet, dann bist du der richtige Mann oder die richtige Frau. Ich habe manchmal gedacht, als mein Schwager so auch erkrankt wurde, oder auch Maike oder auch andere, die hier drinnen sind. Herr, was machst du da? Und Gott hat mir gesagt, du hast keine Ahnung. Ich werde Maike zum Segen setzen. Ich werde dort auf diese Krankenstation, was du nicht kapierst, wirken, wie ich ihn in sein ganzes Leben noch nie zum Segen gesetzt habe. Das werde ich tun. Das liegt in meiner Hand. Die da Angst haben, einen Spender zu finden. Den habe ich jetzt schon. Den habe ich schon längst in meiner Hand. Ich bestimme sein Leben. Und jetzt wisst ihr, was wichtig ist, Geschwister. Wir dürfen unser kleines Leben nicht auf unser kleines Leben eingrenzen, dass wir sagen, aber ich komme hier zu kurz. Das mag sein. Wisst ihr, Gott hat mit dir und mir die Ewigkeit vor. Er führt uns manchmal hier in Not und manchmal haben wir das Gefühl, wir kommen hier nicht raus. Mose, der wusste, dass Gott ihn beruft. 40 Jahre, er sieht ein Unrecht passiert, boxt ihn da um und er stirbt und er muss abhauen. Da war er 40 und dann musste er 40 Jahre weg. Da war 80, ein alter Opa. Und Gott begegnet ihm und sagt, Mose, komm, du sollst wieder zurück. Merkt ihr das? Manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht geht's dir auch. Vielleicht hast du das Gefühl, wie bei Mose, dass du sagst, ja, warum bin ich überhaupt da? Ich dachte, ich bin berufen, um Gott zu dienen und ich bin jetzt irgendwo hier in mein Leben und drehe mich im Kreis. Gott bestimmt alle Zeiten. Wisst ihr, in Römer 14, Vers 19, da steht, so lasst uns nun nach dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Das ist wichtig. Wenn Riesen in unserem Leben sind, dann werden wir auch beobachtet. Und die Frage ist, wie du als Mann oder als Frau in deiner Ehe, in deiner Familie umgehst, wenn Probleme kommen. Und auch unsere Kinder, die beobachten uns. Hier sitzen meine beiden Kinder. So, wie verhalte ich mich? Die wissen, dass ich nicht ganz gesund bin. Aber ich bin gegen andere noch, ist alles gut. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Heule ich jetzt den ganzen Tag zu Hause und klage dem mein Leid? Ah, ich möchte noch so gerne schneller laufen können, meine Beine. Soll ich das? Was für ein Bild kriegen die von mir? Ich hoffe, dass ich meine Kinder zeige, ja, wir dürfen auch weinen, wir dürfen auch mal ganz ehrlich über unsere Ängste reden, aber dann schauen wir auf unseren Herrn. Und dann sind wir glücklich in dem Herrn, ob ich laufen kann oder nicht. Das tut meine Beziehung zum Herrn Jesus, kann sie nicht kaputt machen. Der Teufel durfte Hiob krank machen und der hat alles kaputt gemacht. Die ganze Familie ist auseinandergefallen, aber er durfte seine Seele nicht. Und das darf er bei dir auch nicht. Er soll uns doch angreifen. Wir haben doch Jesus, oder? Und wir müssen immer das im Auge haben, hinter unserem Leben steht nicht der Teufel. Der Teufel kann gar nichts. Der kann nichts, wenn Jesus es nicht zulässt. Und wenn Jesus es zulässt, dann gibt er dir auch die Kraft, deine Probleme zu überwinden. Und manchmal sind das genau die. Guck mal, wir sitzen hier alle und wir kommt einer nach vorne und erzählt aus seinem Leben etwas, was ihm alles gelungen ist. Hören wir zu, finden, klasse Typ. Aber packt uns das so, als wenn jemand kommt und sagt, ich bin schwer krank, ich habe das und dies und jenes, in den ganzen Nöten und dann leuchtet er für Jesus. Wer spricht uns mehr an? Der Erste, dem alles gelingt, der immer nur auf der Sonnenseite ist, oder das zweite Zeugnis von jemand, der ständig in den Gruben und in den Sümpfen des Lebens ist und mit Jesus trotzdem durchgeht? Was bewegt unser Herz mehr? Aha. Und deswegen lässt Gott dich in den Sümpfen, weil er durch dein Leben andere Menschen erreichen will. Das musst du ganz neu merken. Vielleicht gebraucht er dich in deiner Familie. Alle kennen dich, dass du ein jähzorniger, wütender Mensch bist. Und Gott lässt dich jetzt in Situationen, wo du früher Leute erdrosselt hättest. Und plötzlich merken andere Leute, ich erkenne meinen Sohn oder meine Tochter nicht mehr wieder. Was ist denn mit dem passiert? Früher hätte er sonst was gemacht. Auf dem Weg hierher hatten wir ein interessantes Gespräch. Und da hat eine junge Schwester mir auch gesagt, die ist auch in eine Situation gekommen, der hat sie früher jemanden Kopf kleiner gemacht. Und diesmal hat sie selbst so gesagt, ich habe aber gemerkt, das war nicht meine Kraft, aber ich konnte durch Jesus jetzt anders reagieren. Herrlich, genau das ist das Ziel, genau darum geht's. Also, die dritte Station, nicht immer murren, wenn Probleme kommen. Rangehen mit dem Herrn zu sagen, Herr, mit deiner Hilfe überwinde ich. Kann mit dem meinen Gott, kann ich über Mauern springen. Das war damals dein Spruch, wo du dich bekehrt hast. Ich weiß es noch. Das vierte, Murren über die Führer, das gibt's leider auch. Ja, das gibt es. Im 4. Mose Kapitel 16, Vers 3, da haben sich dann Leute aufgeregt und war nicht so ganz einverstanden mit dem, was Gott da berufen hat an Führungspersonal. Die Söhne Korachs oder Aufruhr Korach. In 4. Mose 16, Vers 3, und sie versammelten sich gegen Mose, gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Dann kann ich nur sagen, Söhne Korachs, ihr habt nicht kapiert, dass Gott Aaron und Mose eingesetzt hat. Das können wir auch nachlesen, Hebräer Kapitel 5, Vers 4 und 10. Wisst ihr, das gibt es auch, Murren über die Leiter. Ich bin Gemeindeleiter, ich darf es sein und ich weiß, dass ich nicht alles richtig mache. Aber von außen ist es immer viel leichter. Wenn man selbst nicht in der Leitung ist, dann kann man immer reden. Aber ich kann euch eins sagen, es ist die schönste Aufgabe auf Gottes Erdboden. Die schönste Aufgabe ist, die Gemeinde Jesu leiten, mit des Herrn Hilfe leiten zu dürfen. Aber es ist auch mit die schwierigste Aufgabe. Weil ich ständig versage. Ich kann dem Herrn nicht gerecht werden. Das habe ich Ihnen auch schon tausendmal gesagt. Ich kann es nicht. Ich könnte noch tausendmal besser leiten und ich würde trotzdem unfähig sein. Alles das, was ich tue, das weiß ich, das ist wertlos, wenn der Herr nicht hilft. Und das ist auch mein Gebet. Aber wisst ihr, wir sind schnell dabei zu kritisieren. Leute, die die Kinderstunde leiten, die Jugendstunde leiten. Es ist immer schlau zu sagen, das kann besser und das kann besser. Aber du weißt gar nicht, durch welche Nöte diese Brüder und Schwestern gehen. Wisst ihr? Denkt immer, die sind nicht immer gut drauf. Oder die Frauenstunden leiten oder die Männerstunden. Ihr denkt immer, dass wir Überflieger sind. Ich bin auch kein Überflieger. Mir tut das Herz genauso wie dir, wenn man sagt, deine Arbeit ist blöde. Und außerdem bist du ein doofer Leiter. Manche sagen, wenn der Bruder unser Leiter wäre, dann wärst. Ja, dann kennst du den anderen Bruder noch nicht. Lass dir mal ein Jahr bei euch sein, dann kennst du die anderen Seiten. Dann findest du ihn auch nicht mehr so toll. Wisst ihr, merkt euch das, wir kochen alle nur mit Wasser. Das habe ich festgestellt. Egal wie sie heißen. Ob Wolfgang Wegert in der Arche, ein toller Prediger, ein gesegneter Mann. Der kocht genauso mit Wasser wie Fritz Flinte in der 7. Reihe in der FEG Bahnfeld. Und wenn Jesus ihn nicht hält, stürzt er genauso wie jeder andere. Wisst ihr, was wir lernen müssen? Wir müssen lernen zu kapieren, Gemeinde Jesu ist eine Baustelle, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und in dieser Baustelle arbeiten Bauarbeiter. Und das sind wir alle. Und manchmal gelingt uns das ganz gut mit seiner Hilfe. Und manchmal habe ich auch schon gedacht, Herr, dass die Geschwister mich noch nicht gelünscht haben. Ja. Wisst ihr, das Schlimmste war, die Rotte Korach und seine Anhänger versuchten, eine Priesterordnung zu gründen, ohne die Zustimmung und den Segen des Herrn. Das waren Leviten. Die hatten Hilfsarbeiten getan für die Priester, aber die durften nicht den priesterlichen Dienst ausführen, zum Beispiel ins Heiligtum zu gehen. Das durften Leviten nicht, das durften nur die Priester. Und einmal im Jahr im Allerheiligsten der Hohepriester. Und die wollten dazwischen funken. Und ich sage euch etwas. Wenn Gott Menschen in ein Amt bestätigt und andere versuchen, ihn zu stürzen, dann greifen die, die ihn stürzen, Jesus an. Wenn du einen Gemeindeleiter, den Gott einsetzt, ständig nur kritisierst, kritisierst du den Herrn. Weil der Herr stellvertretend ihn einsetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig runterziehen, sondern aufbauen und helfen. Das ist der richtige Weg. Die fünfte Position, Situation, Murren über die göttlichen Gerichte. 4. Mose 16, Vers 14. Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfluss, noch uns Äcker und Weinberge als Erbteil gegeben. Willst du diese Leute etwa die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Die wollten da nicht mit. Aber Gericht war schwierig. Und das machen wir genauso. Wenn es schwierig wird, 4. Mose 16, Vers 14, wenn es schwierig wird, das Murren über die göttlichen Gerichte. Wir haben keinen Wald- und Wiesengott. Und der liebe Gott, den gibt's vielleicht in der Welt, aber nicht in der Bibel. Es gibt einen Gott der Liebe, das ist wieder was anderes. Aber einen lieben Gott, der 5 Grade lässt und so, den gibt's nicht. Und wir haben auch einen heiligen Gott. Und dieser heilige Gott, der richtet manchmal auch. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht in Gottes Amt eingreifen. Dass wir sagen, ja, Gott ist da ungerecht. Weißt du das? Ja, aber warum wird der so hart bestraft? Ja, du weißt nicht, was er gemacht hat vielleicht. Es gibt manche Menschen, die leben mit Gott, als wenn Gott ihr Dompteur wäre, keine Ahnung. Die nehmen ihn gar nicht ernst. Und dann greift Gott hart ein und führt vielleicht in manche Not. Und er richtet. Und anstatt Buße zu tun, regt man sich noch über Gott auf. Wisst ihr, Geschwister, ich habe in meinem Leben etwas Neues gelernt. Ich bin viel vorsichtiger geworden, wenn es um Not geht, zu beten. Ich war früher ganz schnell dabei, wenn Krankheit war oder Not oder bei Menschen sofort zu sagen, Herr, mach ihn frei, mach das, mach dies. Das mache ich schon lange nicht mehr. Weil ich weiß, dass Gott oft Menschen in diese Situation hineinführt, um sie zu verändern. Und wir sind dabei, manchmal ganz schnell alle Not wegzubeten. Die Frage ist, ob wir manchmal in unserem Gebet mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Ich glaube nicht. Hätten wir einen Hiob gesehen, hätten wir gebetet, Herr, mach ihn wieder gesund, mach ihn gesund, mach ihn gesund. Und Gott hat ihn nicht gesund gemacht. Zumindest nicht damals, also später nachher. Ne? Manchmal möchte Gott Dinge anders haben. Und da ist die Frage, respektiere ich Gott? Und das ist die Frage, wie ich zu Gott stehe. Wir haben einen heiligen Gott. Und Murren in der Wüste. 4. Mose, Kapitel 20, die Verse 2 bis 5. Das Murren in der Wüste. Und es war kein Wasser für die Gemeinde, da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron und das Volk haderte mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in die Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Diesen bösen Ort. Es ist nicht ein Ort für Saat und Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume und auch ist kein Wasser da zum Trinken. Wisst ihr, wir neigen alle dazu, dass wir in unserem Leben, wenn es uns nicht so gut geht, sofort immer Gott anklagen. Wir sollten heute Abend mal unser Leben überdenken. Wir sollten vielleicht sagen, Herr, vielleicht lässt du manches in mein Leben zu, damit ich mich verändern muss. Lass uns neu lernen, nicht immer gleich alle Not wegzubeten, sondern lass uns erstmal zu Gott gehen und sagen, Herr, eins weiß ich, du bist allmächtig und du liebst mich. Und nicht der Teufel oder irgendwelche Menschen haben über mein Leben Gewalt, sondern nur du. Auch keine Krankheit. Das haben wir alles erlebt. Wenn Gott macht einmal so, ist der Krebs weg. Aber du lässt jetzt diese Dinge zu. Und dass wir nicht immer gleich alles wegbeten, sondern sagen, Herr, was willst du mir sagen? Was hast du mir zu sagen damit? Und dann bleib mal still vor Gott und dann wirst du Wunder erleben. Vielleicht nicht das Wunder, dass du wieder gesund wärst ganz oder wie auch immer. Kann Gott alles machen. Aber dein Wesen wird verändert. Wisst ihr, als Jesus zum Kreuz ging, da steht in der Bibel, er zitterte. Er hat Angst gehabt. Aber er ging. Warum? Es ging ihm um den Vater. An erster Stelle ging es Jesus auch nicht um dein und mein Leben. An erster Stelle wollte Jesus durch sein Opfer den Vater zufriedenstellen. Und deswegen konnte er gehen. Auch obwohl ihn die ganzen Jünger bis auf Johannes und ein paar Frauen stehen gelassen haben. Das war sein ganzes Geheimnis. Er wurde einmal gefragt und er sagte, meine Speise ist den Willen meines Vaters zu tun. Es ging ihm nur um den Vater. Von Anfang bis zum Ende. Und wisst ihr, wenn das in unserem Leben so ist, dann sind wir weitergekommen. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist das Murren über das sogenannte Manna. Das ist 4. Mose 21, 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Da macht Gott dieses Wunder. Das war so ein Koriandersamen mit Honig Die Beduinen essen das heute noch in der Wüste, weil das ein super Essen in der Wüste ist. Das essen die heute noch so in dieser Form. Ne? Koriander ist das so mit Honig und so. Also wenn die da jetzt dicken Braten essen würden bei der Hitze, dann würden die gesundheitliche Probleme bekommen. Gott schenkt ihnen das und dann muss er hören, uns ekelt vor dieser Nahrung. Also Gott war der Koch des Mannas, ne? Uns ekelt vor dieser Nahrung. Und wisst ihr, was mir so groß geworden ist? In 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 3 und 4 steht, es wird eine Zeit kommen, in der letzten Zeit, da werden die Leute nicht mehr die gesunde Lehre hören wollen, sondern sie wollen Fabeln hören. Da sind Menschen, die möchten mit der Bibel, ach, die Bibelarbeit, ja, ist ja ganz nett, aber wir müssen Action haben. Und ich habe von nichts mehr Angst, als dass wir irgendwann eine Gemeinde sind, die eine Show bietet, aber die das Fundament des Wortes Gottes verlässt. Jede Gemeinde, in der die Bibel nicht das Zentrum ist, ist dem Untergang geweiht. Wir können einen Chor haben, der kann singen, dass wir den Weltmeistertitel gewinnen, weltlich. Das spielt vor Gott nicht die erste Rolle. Eine Gemeinde, die nicht auf das Wort Gottes fixiert ist und im Zentrum hat, die ist dem Untergang geweiht. Wisst ihr, und das ist, wir sollten uns nicht so sehr streiten, ob die Stühle jetzt braun, lila, grün oder schwarz sind, ob die Leinwand gut ist oder ob das Bild schön ist oder keine Ahnung. Das ist, können wir gerne diskutieren. Das ist überhaupt nicht notwendig. Wisst ihr, wir sollten gegenseitig uns Mut machen, dass wir darauf achten, dass wir uns zum Wort Gottes hin verlieben. Weißt du, dein geistlicher Barometer ist nicht, wie schön du hier sitzt und was für ein schönes Gesicht du machst bei der Predigt. Auch nicht, wie schön du in die Stunden kommst. Weißt du, wo du stehst mit Jesus? Ich kann es dir sagen. So, wie du zu deiner Bibel stehst. Wenn du sagst, oh, ich habe meinen Herrn Jesus lieb. Ich liebe ihn über alles. Und deine Bibel ist Staub drauf. Dann erzählst du dir selbst Geschichten. Aber wenn deine Bibel dein ständiger Begleiter ist und das nicht aus Pflicht, ich muss ja, bin ja Christ, Losung. Schlag die Bibel gar nicht erst auf. Lies die Zeitung oder guck dir Big Brother an oder was weiß ich. Wisst ihr, wir müssen wieder lernen, die Bibel so zu lesen, wie es mal mein Onkel gemacht hat. Der hat das Hände gewaschen. Müssen wir jetzt nicht machen, aber er wollte damit den Respekt, dem Worte. Und jedes Mal, bevor er es gelesen hat, hat er es so gemacht. So sollten wir unser Wort lesen. Und wir sollten die Bibel festhalten. Das ist unser Schatz. Ich kann euch nur eins sagen, Geschwister, damit möchte ich schließen. Als ich im letzten Jahr so ein bisschen gesundheitlich Probleme hatte und ich dann auch nicht wusste, ob es noch eine schlimmere Erkrankung ist, das Einzige, was mich durchgetragen hat, war die Bibel. Da habe ich neu kapiert, welche eine Kraft, welche eine Macht in dem Wort Gottes ist. Und ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass wir aufhören zu murren und den Herrn heute Abend bitten, Herr Jesus, hilf du, dass wir nicht murren, sondern dass wir dankbar werden. Und dass wir nicht hinter allem immer den Teufel sehen, sondern dass wir dich sehen. Und wenn du manches mal zulässt, was nicht so einfach ist, dann bist du da. Du bist da. Auch wenn ich dich nicht spüre, auch wenn ich dich nicht erkenne, du bist da. Amen.